Also was für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, ist die End-User oder die, für die man den Mehrwert schaffen möchte, direkt mit in den Produktionsprozess einzubinden. Also ich bin ein Riesenfan von Design Thinking und Co-Design Workshops.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers.
Mein jetziger Gast wurde von einem Headhunter angerufen, um eine soziale Plattform aufzubauen. Für ein Setting, das wirklich nicht einfach ist. Wohlfahrtsverbände als Shareholder und Angehörige von Pflegebedürftigen als Zielgruppe. Dazu soll es noch kostenlos sein, aber auch nachhaltig, also Geld verdienen. Wie kann das gehen? Es geht. Nach 2 Jahren ist ein Proof of Concept da, eigentlich sogar viel mehr. Mehr will ich nicht verraten. Der Erfolg beruht auf handwerklich sauberer Arbeit. Eingebracht von Cornelia, meinem Gast. Lernt mit mir, wie man Plattformen baut. Ich habe ja auch schon ein paar Plattformen gebaut mit meiner Firma Everest. Wir heißen ja Projektentwickler für digitale Empowerment-Plattformen. Und trotzdem habe ich viel gelernt. In den letzten 10 Minuten reden wir dann über Cornelias aktuelle Challenges zum Thema Akquise und Conversion. Es wird ein fachlicher Rausch. Viel Spaß dabei. Cornelia, schön, dass du hier bist.
Hi, danke für die Einladung.
Wunderbar. Du hast ja wirklich ein spannendes Problem dir vorgenommen. Sehr zeitgemäß, sehr trendig. Erzähl uns doch mal, was das Problem ist, was du lösen willst.
Im Großen und Ganzen versuchen wir mit unserem Unternehmen, mit uns Leben, den Pflegedschungel zu durchbrechen. Das ist so das Kürzeste, wie ich es fassen kann.
Ja, und für wen? Für wen ist der Pflegedschungel ein Dschungel?
Mit dem Thema Pflege beschäftigt man sich ja normalerweise erst, wenn es wirklich brennt. Wenn es fast schon zu spät ist, Oma ist die Treppe runtergefallen, bekommt am Wochenende im Krankenhaus eine neue Hüfte und braucht ab Montag irgendwie einen Pflegeplatz oder einen ambulanten Dienst, der sie unterstützt. Und dann wird es auch schon zeitkritisch. Und das Problem ist, in Deutschland ist das ganz schön kompliziert. Dadurch, dass wir auch da drin halt ein föderalistisches System haben und in 16 Bundesländern das alles ein bisschen unterschiedlich läuft, ist es unglaublich schwer herauszufinden, was überhaupt das richtige Angebot ist, was einem zusteht, was wie refinanziert wird, welche Angebote es gibt und was es noch für Alternativmöglichkeiten gibt, neben einem klassischen Pflegeheim oder einem ambulanten Dienst, der vorbeikommt. Und da durchzukommen, das kann zum Teil wirklich Monate dauern. Und wir haben ganz viele Workshops gemacht und Interviews geführt mit Pflegebedürftigen und aber auch ihren Angehörigen und sie gefragt, wie sie bisher eigentlich das passende Pflegeangebot gefunden haben. Und die haben erzählt, es war wirklich schrecklich. Und das Wort Pflegedschungel ist auch nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern ist ein Wort, was am häufigsten benutzt wurde in diesen Workshops. Neben es sei ein Wust an Informationen und man würde so von einem Wikipedia-artigen See in den nächsten springen und nach 3 Stunden Lesen dann erst verstehen, ach, wir haben den Pflegegrad ja noch gar nicht oder wir sind im anderen Bundesland, das läuft bei uns wieder anders. Ich kann alles wieder vergessen, was ich gerade
gelesen noch habe. Vielleicht nochmal für die Glücklichen unter uns, ich zähle auch dazu, die bisher noch dieses Problem selber nicht hatten. Mhm. Ja, weil sie keinen Angehörigen haben, der schon pflegebedürftig ist. Wenn du sagst, die Angebote, was sind die Angebote? Also geht es da drum, also Pflegeheim oder Pflege zu Hause? Und was sind die Angebote im Pflegedschungel?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Das können stationäre Einrichtungen sein, also das klassische Pflegeheim, was man da im Kopf hat. Das können aber auch Dinge sein wie Demenz-WGs. Das sind dann WGs für Menschen mit demenziellen Erkrankungen und da sind dann oft Unterstützer oder Betreuerinnen dabei, die entweder selber mit dort wohnen oder die dort regelmäßig zu Besuch kommen. Es gibt sowas wie Service-Wohnen. Das kann man sich vorstellen, wie dann wohnt man in einem Hochhaus mit ganz vielen anderen Familien und dazwischen gibt es vielleicht 2 Etagen für Menschen mit Pflegebedarf und im Keller gibt es einen Pflegedienst, der sich um die kümmert. Also es gibt ganz viele Sachen dazwischen irgendwo, die man vielleicht auch gar nicht kennt. Es gibt auch quasi Pflegeplätze auf Bauernhöfen, die die Pflegebedürftigen dort dann mit einbinden, damit sie wieder eine Aufgabe haben und auch in der Natur sein können. Und das sind alles Dinge, mit denen ich mich auch überhaupt nicht auskannte, bevor ich da angefangen habe.
Ja, so, und jetzt willst du eine Plattform bauen. Wir können gleich mal, ich frage dich gleich mal, wie weit du damit bist und so. Ich kenne deine Geschichte aus der Brand 1, wie irgendwie die meisten Geschichten in meinem Leben ich aus Brand 1 kenne. Und ich fand das so spannend, weil ich mich selber ja auch mit Plattformen beschäftige. Und Pflege und Plattform sind jetzt erstmal zwei coole, unterschiedliche Worte, wo ich jetzt total gespannt bin, wie du das zusammenbringst. Und dann hat Patricia Döhle vom Brand 1 Safari war so nett und hat uns zusammengebracht, weswegen wir jetzt miteinander hier sprechen. Ja. Ne? Aber du bist ja mit der Vision daran gegangen, jetzt eine Plattform zu bauen. Wieso ist Plattform das Tool, mit dem du glaubst, den Pflegedschungel durchbrechen zu können?
Ich glaube, weil es sich total dafür anbietet. Wir sind da ja in so einer Situation, wo man ganz viele verschiedene Angebote hat und am allerliebsten mit so kleinen Schiebereglerchen rausfinden wollen würde, was ich jetzt brauche oder was jetzt das Idealste ist, um die dann ansprechen oder anschreiben zu können. Und wenn wir uns angucken, wie es in anderen Bereichen aussieht, Amazon, Booking.com, Airbnb, das kennen wir alle und finden es als Endnutzer total großartig, ich zähle dazu, weil man einfach das große Bild hat, was es alles gibt und dann genau gucken kann, nee, ich suche aber was in der Preisklasse und ich hätte es gern in lila und das damit rausfinden kann. Und im Pflegebereich sind wir, und wenn ich jetzt von wir spreche, rede ich unter anderem von meinen Gesellschaftern, die damit hinterstehen, davon ausgegangen, dass es nicht lange dauert, bis es dort auch eine Plattform geben wird. Und die Frage ist nur noch, wem gehört die Plattform und nach welchen Spielregeln funktioniert die? Und geht es dort darum, möglichst viel Geld rauszuschlagen von beiden Seiten? Oder geht es darum, das tatsächlich passendste Angebot für den Bürger, die Bürgerin raussuchen zu können und die vermitteln zu können?
Ja, also quasi ein quasi öffentliches Thema, ne? Also Pflege ist ja im Spannungsfeld von privaten Akteuren und von öffentlichem Nutzen. Wir alle wollen, dass eines Tages wir gut gepflegt werden. Deswegen gibt es ja auch sowas wie eine staatliche Pflegeversicherung und so. Und da sagst du, in diesem Raum möchte ich jetzt eine Plattform bauen und hast dann als Gesellschafter, das fand ich super interessant damals im Brand 1 Artikel, deswegen war ich auch so getriggert. Also in der Geschäftsmodell Canvas würden wir jetzt sagen, als Schlüsselpartner hast du Investoren gefunden, die selber aus der Branche kommen, nämlich die üblichen, ich sag jetzt mal verdächtigen Caritas, Diakonie und wie sie alle heißen. Und die sind jetzt quasi Gesellschafter und gleichzeitig auch Anbieter auf deiner Plattform, nämlich Anbieter von Pflegeplätzen.
Genau,
oder?
Genau, richtig. Nur mit einer kleinen, mit einem kleinen Unterschied. Ich habe sie nicht gefunden, sondern sie mich. Also es war ganz, ganz spannend. Okay. Weil, und deswegen finde ich es auch ein total ungewöhnliches Startup auf der Ebene, da haben sich 15 gemeinnützige Sozialunternehmen, unter anderem von Caritas, Diakonie, Johanniter Unfallhilfe und so weiter zusammengetan und gesagt, wir brauchen eine Plattform im Pflegebereich. Die Plattformen, die wir uns bisher angeguckt haben, die da versuchen, in den Markt zu kommen, die sind es irgendwie nicht. Aus Gewissen und Gewissensgründen können wir die nicht mit vorantreiben. Und wir brauchen eine mit unseren eigenen Regeln, mit unserem eigenen Wertesystem dahinter. Und wie machen wir das am besten? Am besten gründen wir ein Startup, ein echtes Startup, was auch wie ein Startup agieren darf, was agil sein darf wie ein Startup und gründen damit das erste und größte ökumenische Startup in Deutschland. Und das ist es dann geworden.
Also das ist ja wirklich, das stand im Brand 1 Artikel auch so drin, das stimmt. Ich habe es nur nicht ganz geglaubt, weil es ist zu schön, um wahr zu sein. Also es ist wirklich wahr, dass diese Akteure, die jetzt nicht gerade für Innovationsvorkämpfer in Deutschland stehen, Caritas, Diakonie, Deutscher Paritätischer Wohlfahrts- oder wie auch immer es weitergeht, die haben entschieden, ein Startup zu gründen, die haben entschieden, eine Plattform zu machen und dann haben sie Cornelia gefunden. Richtig. Wie haben sie Cornelia gefunden?
Ganz stumpf mit einem Headhunter. Tatsächlich. Also mir hat jemand angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Er hätte da so ein Projekt auf der anderen Seite und da ginge es auch um Plattformen und aber auch was im sozialen Bereich. und sowas hochzuziehen. Und hat dann angefangen, davon zu erzählen.
Das finde ich ja schön. Ja. Das stand, glaube ich, so im Brand 1 Artikel nicht drin. Und deswegen, ich wiederhole mal das Wort, was du eben so ganz schwach betont hast, mit einem Headhunter. Ja. Das finde ich wunderbar. Das finde ich total wunderbar. Okay, und wieso hat der Headhunter dich angerufen? Was für Kernfähigkeiten, um wieder in unser Canvas zu sein, hast du, dass man dich anruft, wenn Schlüsselpartner von der Sorte eine Plattform bauen wollen?
Habe ich natürlich auch gefragt. Und sie haben jemanden gesucht, der oder die schon mal eine Plattform aufgebaut hat und hochgezogen hat, sich also mit dem digitalen Bereich auskennt, B, Erfahrung hat im Startup-Bereich, das habe ich seit, oh Gott, mittlerweile über 10 Jahren, und C, aber auch schon Erfahrung und gearbeitet hat mit der Wohlfahrt- und Sozialbranche, damit die Welten nicht ganz so heftig aufeinander clashen, weil das kannst du dir vorstellen, wenn man die doch eher konservative Wohlfahrtsbranche zusammenbringt mit der oft exit-orientiert getriebenen Startup-Branche, dann kann das ganz schön knallen. Und von daher wollten sie jemanden, der zumindest die Welt schon mal kennengelernt hat. Und ich habe vorher 2015 ein Flüchtlingsprojekt gegründet und hochgezogen und hatte ganz viel Glück mit einem großartigen Team dahinter, dass wir tatsächlich mittlerweile die weltweit größte Flüchtlings-Community aufgestellt haben und Bill Gates extra nach Deutschland geflogen ist, um uns dazu zu gratulieren und so. Und darüber sind sie dann auf uns aufmerksam geworden.
Sag mal kurz, wie das heißt.
Refugees heißt die Plattform, also wie Refugees, also wie Geflüchtete auf Englisch, nur mit W am Anfang. Und die Idee dahinter war, we are all refugees oder welcome refugees. Und das zusammengezogen, deswegen Refugees.
Und mit Namens, also ich würde mal sagen, in der Kernfähigkeit könnten wir vielleicht noch einen Spiegelstrich einfügen, nämlich interessante, gute, vielsagende Namen. Mhm. Weil jetzt heißt deine erste, also die Initiative heißt Mit uns leben. Findet man auch sofort, wenn man das bei Google eingibt, was ich nicht bei allen Startups sagen kann, die hier sind. Viele haben Namen, wo man auch auf der zweiten Seite sie nicht findet, weil die einfach zu wenig Google-fähig ihren Namen genommen haben. Und dann liest man so ein bisschen, was ihr vorhabt und so und denkt so, okay, haben die noch irgendwas gemacht? Und dann leuchtet auf einmal so ein dicker Button. Hier, unsere Plattform ist online. Und dann drückt man da drauf. Und dann heißt die mitpflegeleben.de.
Richtig, genau.
Sagenhaft.
Ja.
Okay. Gut, also Kernfähigkeit, aussagefähige, Google-fähige Namen, nicht unwichtig in der heutigen Zeit.
Das stimmt. Ja.
Und jetzt bin ich auf dieser neuen Plattform mit Pflegeleben. Wie lange ist die online? Erzähl mal.
Noch nicht so lange. Wir haben jetzt knapp über ein Jahr, ganz knapp über ein Jahr. April 2020 für die Öffentlichkeit live gegangen.
Okay. Ja, aber ein Jahr ist in Plattformterminologie schon ein Drittel Menschenleben.
Das stimmt. Und trotzdem, wenn man sich das anguckt, wie lange eine Plattform braucht, bis Google sie auch wirklich als große Plattform annimmt, dann doch noch in den Kinderschuhen.
Genau. Da gehen wir nochmal kurz zu den Schlüsselpartnern zurück, weil eine Wahnsinnsstärke müsste es doch sein, wenn man solche Schlüsselpartner hat, dass die alle auf ihren Pflegeseiten Links setzen auf mitpflegeleben.de und Google dann erkennt, boah, wenn so viel relevanter Content Links setzt da drauf, dann müssen die auch relevant sein, oder?
Richtig, ja. Also war definitiv auch ein großer Punkt und direkt zum Livegang hatten, ich glaube, all unsere Gesellschafter auch entweder einen kurzen Artikel zu uns gepostet oder es irgendwie anders mit in die News ihrer eigenen Webseiten aufgenommen und auf die Plattform verlinkt. Und das gibt dem Ganzen natürlich gleich von Anfang an einen guten Schwung.
Wow. Ja. Wow, da kommen mir jetzt wirklich die Tränen, weil bei unserer Gründerplattform, die jetzt, weiß ich gar nicht, 2,5 Jahre oder so live ist, haben leider unsere noch nicht mehr die Hälfte, doch ein bisschen mehr als die Hälfte unserer Partner haben es geschafft, uns inzwischen zu verlinken und einen Blog zu posten. Das hilft total. Also ich weiß, aber ich weiß auch, wie schwer das ist, das zu organisieren.
Ja, das stimmt.
Ja. Und jetzt ist man auf mitpflegeleben.de und jetzt sag doch mal die drei wichtigsten Angebote, die es da gibt.
Ist eigentlich ganz einfach. Also es ist aufgeteilt auf 4 Säulen. Das erste ist eine digitale Beratung, die heißt bei uns Robin. die ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche da und führt einen so ein bisschen durch diesen Pflegedschungel, um dann im Endeffekt Empfehlungen geben zu können. In deiner individuellen Situation, in Buxtehude Nord, gibt es die und die und die Angebote für dich. Die haben genau die Leistungen, die du brauchst. Ruf da doch mal an. Und übrigens gibt es auch den Pflegestützpunkt, der ist für dich verantwortlich und so weiter. Also das ist so der erste Punkt, um überhaupt erstmal durchzukommen. Der zweite Punkt ist ein Vermittlungsportal für Pflegeangebote. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Airbnb für Oma und Opa? Für den Rest des Lebens.
Ja,
so.
Super.
Um ein Bild zu malen. Der dritte Punkt ist, jetzt bleibe ich bei den Bildern, Check24 für Rollstühle. Also das ist unser Hilfsmittelportal. Da kann ich Rollatoren und Treppenlifte und Haltegriffe und Duschhocker und sowas alles finden und miteinander vergleichen. Ich habe es nämlich probiert. Auf Amazon findet man es nicht. Sonst wäre es auch da okay gewesen. Und der vierte Punkt ist unser Informationsportal mit mittlerweile über 200 Artikeln, zum Teil natürlich auch SEO-relevant einfach, aber vor allem auch, weil das in den Workshops, die wir gehabt haben, als ganz vehement eingeforderter Punkt mit auf der Agenda stand, wir brauchen Checklisten und Formularhilfen. Und warum ist das so kompliziert? Ich möchte da eine Liste haben, wenn ich die abgehakt habe, ist auch gut. Also haben wir die mit eingefügt.
Ja, also Kernfähigkeit, die dritte ist prägnant formulieren. Also Check24 für Rollstühle gefällt mir wirklich. Okay, also auf eine Art kann man sagen, tatsächlich klassische Plattformangebote. Ja. Ne? Und du hast zuletzt jetzt eben auch schon gesagt, auf eine Art auch klassischer Vertriebsansatz. Da würde ich jetzt als nächstes Feld reingehen, Vertrieb und Kommunikation, SEO. Also SEO heißt, ihr habt, jetzt kommt eine Frage mit falscher Betonung, habt ihr dann einfach Keyword-Analyse gemacht, was sind die wichtigsten Begriffe, die Leute suchen, wenn sie in so einer Situation sind, dass auf einmal jemand pflegebedürftig wird, und dann habt ihr angefangen, da Briefings und SEO-Agentur selbst geschrieben, fremdgeschrieben, erzähl mal.
Ja, alles selbst geschrieben. Wir haben unser eigenes kleines Content-Team mit im Büro sitzen.
Wieso habt ihr nicht das mit einer Agentur gemacht? Da hättet ihr dann schneller Speed gemacht?
Ja, vielleicht. Nee, es kommt immer darauf an, wie schnell deine Leute schreiben können.
Okay, gute Antwort.
Und tatsächlich haben wir auch Leute im SEO-Team, die waren vorher genau in solchen Agenturen und jetzt sitzen sie bei uns halt intern und können sich damit aber tiefer in so ein Thema natürlich auch reingraben. Weil wenn wir uns als großes Ziel gesetzt haben, einen Pflegedschungel zu durchbrechen, dann hilft es nicht, wenn man nur die ersten 3 Artikel von irgendwas anderem zusammenfasst. Da muss man dann schon ein bisschen tiefer reingehen, was bedeutet das denn jetzt wirklich? Und die nehmen dann auch wieder auf, wenn wir Feedback bekommen von Usern oder von Kunden über die Plattform. Wir haben überall so Feedbackfelder und da schreiben die dann auch gerne rein, ich hatte die und die Frage, aber die habe ich jetzt im Artikel noch nicht gefunden. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie es weitergeht. Dann wird das wieder aufgenommen und mit erweitert. Also ein großer Punkt auch einfach oder einen großen Fokus auf Qualität gesetzt an der Stelle. Von daher war es eine Kombination aus, was waren die Themen, die uns in Interviews und Workshops und so weiter genannt wurden. Die haben wir auf jeden Fall schon mal live geschaltet. Gleich mit großem Livegang waren da die ersten 80-90 Artikel mit drauf und sind dann quasi in der zweiten Schuhe weiter reingegangen, was brauchen wir noch alles SEO-technisch, wonach suchen die Leute.
Ja, sehr gut. Das ist ja fast schon ein Teil des Produktionsprozesses, auf den wir gleich nochmal kommen, aber ich würde jetzt mal da als Merkpunkt sagen, das könnte vielleicht in deiner Canvas auch noch besser formuliert sein an der Stelle. Also genau diese Verzahnung von Support, um rauszufinden, was da draußen wirklich los ist, mit den eigenen SEO-Texten, eigentlich sind SEO-Texte ja Hilfstexte, ja. Ne? Nur dass sie für Google geschrieben werden, so ein bisschen. Eigentlich ja für Nutzer, aber ein bisschen schreiben wir sie alle für Google und müssen dann lernen, dass ein Briefing für Google anders aussieht, als wenn man irgendwie einen journalistischen Artikel verfasst. Ja. Was ich am Anfang gehasst habe, inzwischen gar nicht so schlecht finde, weil man natürlich wirklich dann dabei lernt, wie relevant man ist, wie viele Sekunden die Leute bei den eigenen Artikel lesen und dann über den eigenen Support rausfinden, was für Fragen bleiben offen und das wie in so einem Loop dann wieder in den Artikel zu machen. Ne? Und das schafft man natürlich überhaupt nicht über eine Agentur da draußen, sondern das schafft man nur, wenn man eine eigene Truppe aufbaut. Kompliment.
Richtig, ja. Das war nachher einer der Punkte.
Wir gehen aber nochmal zurück zu Vertrieb. Also SEO ist ein starker Vertriebszweig. SEA, was für Erfahrungen habt ihr mit SEA, also Google AdWords gemacht?
Gerade zum Start einfach wichtig gewesen, um auch Traffic drauf zu bekommen und um Google dann auch wieder zu zeigen, hey, wenn die Leute drauf sind, die bleiben ja auch eine Weile. Das funktioniert ja ganz gut. Von daher läuft das so ein bisschen mit, um Traffic dann auch in die richtigen Bereiche zu schieben.
Ja, sehr gut. War auch unsere Erfahrung, ne? Wenn man am Anfang nicht so viel SEO hat, weil man noch nicht vorne ist, weil Google einen noch kaum kennt, dann muss man die Google Authority aufbauen. Richtig, ja. Das schafft ihr durch eure Schlüsselpartner und schafft ihr, wie du auch schreibst, hier in der Canvas durch Webseiten der Städte und Kommunen, die einen dann verlinken, vielleicht auch, weil man natürlich nicht privat ist, sondern weil man irgendwie eher sozial engagiert ist und die kennen dann ihre Karikas-Diakonie und so. Aber um erstmal Traffic drauf zu schaufeln, damit dann Google messen kann, irgendwie, dass dann die Leute tatsächlich länger lesen und irgendwie vielleicht auch nicht dann nochmal dasselbe lesen. Also die Retention gut ist, dafür ist sehr wichtig.
Ja.
Wow, du hast wirklich sehr viel richtig gemacht, wofür ich viele Jahre gebraucht habe.
Ich war ja zum Glück nicht alleine.
Ja, impressive. So, dann Vertrieb über Pflegeanbieter. Wie geht das? Was darf ich mir darunter vorstellen?
Pflegeanbieter sind für uns auf zwei Seiten wichtig. Auf der einen Seite brauchen wir sie natürlich auf der Plattform, damit die Plattform überhaupt relevant und interessant ist für Endnutzer, weil Amazon, auf dem keine Angebote sind, ist ein bisschen langweilig. Also brauchen wir verschiedene Anbieter von stationären Einrichtungen, ambulanten Diensten, Tagespflegen, Nachtpflegen und so weiter. Und auf der anderen Seite müssen wir die aber ja auch erst überzeugen, warum es für die interessant ist, auf so einer Plattform mitzumachen. Und von daher haben wir überlegt, wie bekommen wir die denn überhaupt angesprochen, also Vertrieb Richtung Pflegeanbieter zu machen, und haben da uns auch einen Mix überlegt. Also wir machen schon auch ganz klassisch Mailings und Telefonakquise und rufen bei denen an. Jetzt hatten wir den großen Vorteil, dadurch, dass wir 15 Gründungsgesellschafter mit drin hatten, die konnten uns schon mal so ein bisschen mit weiterreichen oder ein paar Türen öffnen, dann war man nicht ganz kalt vor der Tür. Und der dritte Punkt ist aber, dass man Anfragen auf unserer Plattform auch stellen kann an Einrichtungen, die noch nicht fest mit uns verpartnert sind, und wir leiten die weiter und sprechen daraufhin die Einrichtung an, dass da jemand versucht hat, sie zu kontaktieren über unsere Plattform, und ob sie nicht sich ein kostenfreies Basisprofil anmelden wollen, dann werden sie darauf auch vertreten.
Okay, also so habt ihr dieses Problem von Plattformen, von meistens Two-Headed Market, nennen die Amerikaner das, genau. Also dass man quasi gleichzeitig Angebote schaffen muss, die einen immer fragen, ja, aber wo ist denn die Nachfrage? Und für Nachfrage interessant sein muss, die einen fragen, wo ist denn das Angebot? Ja. Das muss man irgendwie parallel fahren. Ja. Und das habt ihr so versucht zu schaffen.
Genau.
Wie viele Anbieter habt ihr denn jetzt da drauf?
Also insgesamt haben wir, glaube ich, 26.100 irgendwas Anbieter drauf. Jetzt muss man dafür natürlich wissen, wie viele Anbieter gibt es denn in Deutschland? Es gibt knapp 14.000 ambulante Dienste und knapp 14.000 stationäre Anbieter in Deutschland. Das heißt, uns fehlen so knapp 2000 auf der Plattform. Die sind aber noch nicht alle selber aktiv gewesen auf der Plattform. Also es kann auch sein, dass da welche zwischen sind, die wir bisher einfach nur eingetragen haben mit öffentlich zugänglichen Daten und die wir noch akquirieren müssen, damit sie auch aktiv
ist. Okay, aber ihr habt sozusagen zumindest jetzt schon mal formal irgendwie 90% des Marktes da.
Genau, für den Enduser
und müsst jetzt sehen, dass die auch aktiv werden.
Genug, ja, genau.
Ja, super, super. Okay, also dann würde ich sagen, keine weiteren Fragen erstmal zu Vertrieb und Kommunikation. Dann machen wir noch vielleicht drei Felder, jetzt ein bisschen kürzer und knapper. Also Produktion, wir haben schon gelernt, irgendwie wie du SEO-Texte in-house machst und wie du die Qualität steigerst. Was ist denn sonst noch wichtig? Wir haben gerade gelernt, dass ihr mit Mail, Call, Mail oder so ähnlich Anbieter findet. Was ist sonst noch wichtig, um das zu produzieren, was man dann sieht auf dieser Plattform?
Also was für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und da lasse ich mich auch immer nicht von abbringen, ist die End-User oder die, für die man den Mehrwert schaffen möchte, direkt mit in den Produktionsprozess einzubinden. Also ich bin ein Riesenfan von Design Thinking und Co-Design-Workshops. Jetzt haben wir natürlich in Berlin das große Glück. Wir haben das Hasso-Plattner-Institut direkt um die Ecke in Potsdam. Und wenn man mal googelt nach Design Thinking Methoden und wer die zwei die zwei großartigen Anbieter sind oder Methodenbauer an der Stelle, ist es entweder das Hasso-Plattner-Institut oder Stanford. Und damit konnten wir da an der Stelle arbeiten.
Glückwunsch.
Ja, richtig cool. Und haben dann Kutisan-Workshops gemacht mit, wir haben es mal zusammengerechnet, im ersten Jahr über 170 pflegebedürftigen Angehörigen und Leistungserbringern, die da irgendwo mit dran rumdenken durften. Und da geht es ja vor allem darum, nicht zu fragen, was brauchst du, sondern was war dein Problem und was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, als du selbst versucht hast, es zu lösen, um daraus dann eine Lösung zu bauen. Also wenn man das, da gibt es immer dieses schöne Beispiel von Henry Ford, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie haben wollten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Es wäre keiner auf die Idee gekommen, so einen Drahtesel zu haben. Und genau darum geht es.
Okay, und bei Produktionen hast du noch geschrieben, digitale Beratung. Mhm. Ich lese mal vor, mit über 35 der besten Pflegeberaterinnen Deutschlands entwickelt. Ja. Mit einem Technikpartner derselben Stiftung wie ADA.
Ja, ich glaube, da muss ich was zu sagen. Ich war vorher ein Jahr bei ADA Health oder ADA, wie man es aussprechen möchte. Yes. Doch, ich mache Werbung. Es ist Werbung vom Herzen.
Darfst du machen. Ich bin totaler ADA-Fan. Ich habe sogar für die Brand 1 mal das Geschäftsmodell von ADA auseinandergenommen und seitdem benutze ich es und habe auch schon ganz lustige Erfahrungen gemacht, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich warte jetzt erstmal darauf, was der sagt und dann zeige ich ihm, was ADA gesagt hat.
Ja, also ADA großartig haben, für die, die es nicht kennen, einen Doktor für die Hosentasche entwickelt mit ganz vielen Ärzten gemeinsam. Ist eine KI. Und eigentlich war das gedacht als Diagnose-Support-Tool für Mediziner, für Ärzte und haben es dann aber öffentlich zugänglich gemacht für uns Otto-Normalverbraucher. Und ich finde es großartig. Also jeder, der Symptome hat und mal was in der App reinschmeißen möchte, das Tool ist wirklich cool dafür. Und sind damit natürlich einer der Vorreiter im Bereich KI und Diagnosetools, haben auch den IBM Watson, womit KI ja immer gerne verglichen wird, um Längen geschlagen, was das da angeht. Und das fand ich total spannend. Und als wir dann überlegt haben, wie wir denn eine digitale Beratung im Bereich Pflege entwickeln können, waren wir gedanklich erst bei einem ganz einfachen Entscheidungsbaum, den man so durchgehen kann, und haben dann Stück für Stück gemerkt mit diesen 35 Pflegeberaterinnen, dass das nicht reicht, weil es immer sein kann, dass man eine Frage nicht beantworten kann. Wie geht man dann darüber weiter? In welche Richtung? Dann haben sich Wahrscheinlichkeiten wieder verändert. Wenn man bei Frage 5 war, hat sich die Wahrscheinlichkeit von Frage 1 wieder verändert. Und so wurde es irgendwie immer komplexer. Und dann haben wir uns mit der Stiftung zusammengetan, aus der auch ADA gegründet wurde oder mitgegründet wurde. Die waren dann mit Anschieber und die haben auch ein IT-Unternehmen und mit denen gemeinsam haben wir das dann gebaut.
Super. Das ist eigentlich auch ein Schlüsselpartner. Könntest du noch einen Schlüsselpartner eintragen? Weil wenn das eine Stiftung ist, mit der man es zusammen macht, ich meine, und das ist ein Schlüsselpartner, den hätte ich auch gerne, ja? Alle Achtung, wow. Okay, ich lese jetzt nochmal vor, um ein bisschen Zeit zu sparen, Werte. Wir predigen immer, wenn man die Canvas benutzt, also Werte sind wichtig, um Unternehmen zusammenzuhalten, aber nehmt euch bitte nicht Dinge vor, die ihr gerne hättet, dass ihr so seid, sondern Dinge, die ihr schon lebt. Ja, weil es ist wahnsinnig schwer, sich stark zu verändern und wenn man die Werte häufiger vom Kernteam kommen, muss man das auch vorleben. Mhm. Und das, finde ich, ist super gelungen bei dir. Also das eine ist nur gemeinnützige Gesellschafter.
Ja, genau.
Hatten wir schon. Und das andere ist nicht exit-orientiert. Kein Hochkaufen der Anbieter.
Ja.
Ne? Also ich glaube, das wissen alle, was gemeint ist. Keine Transaktionsgebühren für End-User, kostenfrei. Also das sind Werte, sehr pragmatische, sehr knackige Werte. Ja, genau so sollte man mit Werten umgehen, weil da kann sich jeder jetzt was vorstellen. Jeder, der sich bei dir bewirbt, jeder, der sich bei dir irgendwie vielleicht als Gesellschafter einkaufen will, der weiß danach, ob er dich anrufen muss. Aber jetzt sind wir natürlich wahnsinnig gespannt. Quasi die Pointe vom Ganzen ist ja jetzt die Frage, und wie finanziert ihr euch?
Lieblingsfrage, ja.
Genau, erzähl uns doch mal, also was für eine Kostenstruktur habt ihr jetzt da im ersten Jahr? Also du musst jetzt nicht auf Heller und Pfennig, aber sag mir mal, sind es 10.000, sind es 100.000, die ihr im Monat gerade an Kosten habt? Und wie viel davon spielt ihr schon ein? Und was sind eure Ertragsquellen?
Von der Kostenstruktur her teilt sich das, glaube ich, ganz gut auf. Wir haben einen großen Kostenpunkt, das ist natürlich Personal, weil wir ja viel in-house machen und zum Beispiel ja auch.
Wie viel seid ihr? Wie viele Leute seid ihr gerade?
Es ist sehr schwankend, weil das mit Corona sich jetzt auch nochmal so ein bisschen hin und her gedreht hat. Nicht so viele, 15, glaube ich, gerade.
Super. Wir auch. Das ist eine super Zahl.
Das ist eine perfekte 15, Größe, ja. Dann haben wir aber, und das ist ganz interessant, einen IT-Entwicklungspartner mit an Bord, Sprylab heißen die, sitzen auch in Berlin und sitzen witzigerweise, das wollte ich gerade sagen, über und unter uns, aber stimmt nicht ganz, sondern wir haben uns in deren Büro mit eingemietet und können dann immer rüberlaufen zum Programmierer.
Schlau.
Und dadurch, also ist natürlich super, super praktisch, ne, weil man viel näher beieinander sitzt, aber dadurch haben wir natürlich einen großen Kostenpunkt. Programmierung haben wir damals aber gemacht, weil von heute auf morgen findest du halt nicht 5 Programmierer, die schon zusammenarbeiten können in Berlin. Die sind wirklich wie Einhörner zu suchen. Und dann haben wir gesagt, für den Kickoff machen wir das mit einem externen Partner zusammen und ziehen dann irgendwann.
Und Auftragsprogrammierung, oder habt ihr die versucht zu integrieren, dass die auch erfolgsabhängig sind? Oder also, das ist ja immer die Gefahr bei Auftragsprogrammierung, die wollen schnell fertig sein und dann in Rechnung stellen und danach hat man dann nur noch Requests for Change.
Ja, nee, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Wir haben auch ein paar Mal hin und her überlegt, wie wir es am besten machen und haben aber quasi die Requests und die Requirements für die Features und Tickets mit ihnen dann gemeinsam entwickelt und auch festgelegt, was wäre denn eine Definition of Done. Wir hatten zum Beispiel im ersten Jahr, wollten wir direkt im November schon live gehen für unsere Anbieter, für die eine Seite der Plattform und für die Politik und die schon mal mit ins Boot holen und dann erst ein paar Monate später das auch an die Endnutzer rausgeben. Und dafür hatten wir ganz klare Requirements, was muss dafür schon stehen und fertig sein. Mm. Und dann hat das ganz gut funktioniert.
Okay, super. Auch gut, also ja, liebe Hörer, also das ist jetzt auch für mich überraschend, aber von Cornelia kann man eigentlich jetzt hier lernen in diesem Podcast, wie man eine Plattform baut. Also da war jetzt so ziemlich jedes Learning meiner letzten Jahre im Plattformbauen drin. Auch, dass man Programmierer, wenn man sie schon nicht beteiligt, integriert oder sonst was, dass man eben dann sie sehr stark, also wenn man sie nicht finanziell beteiligt, dann, dass man sie inhaltlich beteiligt, am Werdeprozess, am Ticketschreibprozess.
Ja, wir arbeiten da tatsächlich, also da bin ich auch super froh drum, sehr cool zusammen und ich glaube, man hat auch so ein gemeinsames Teamgefühl. Jetzt liegt es natürlich auch daran, dass wir über den Flur laufen können und bei denen auf dem Schoß sitzen.
Ja, aber das ist ja kein Zufall, ja, Cornelia. Ne? Du bist ja absichtlich, ja, ja. Und da sieht man ja auch deine Erfahrung. Ne? Das ist nämlich durch alles, also durch Telefon, Computer, Zoom, alles wunderbar, aber über den Flur laufen, um was klären, ist eben unbezahlbar.
Ja, 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 nee, das stimmt.
Und dass du dich da eingemietet hast, ist wirklich schlau. Aber du hast dich jetzt noch gedrückt, Ertragsquellen, wodurch verdient ihr Geld?
Wodurch verdienen wir Geld, genau, nächste Frage. Und das ist die, da wird es auch noch spannend, weil da sind wir noch nicht fertig mit, was wirklich das perfekte Geschäftsmodell ist oder aus welchen Geschäftsmodellen es sich nachher hybrid zusammenführt. Wir hatten ganz am Anfang gleich eine Liste von irgendwie 10 oder 12 Geschäftsmodellen, die wir ausprobieren wollen und mussten dann natürlich erstmal runter priorisieren, welche testen wir tatsächlich aus und sind jetzt gerade in der Phase interimsmäßig verschiedene Geschäftsmodelle auszutesten. So, jetzt aber ganz konkret, also ein Modell ist zum Beispiel mit Städten und Kommunen zusammenzuarbeiten, ganz spannend. Ist uns so beim Entwickeln quasi über den Weg gelaufen. Es gibt ein Online-Zugangsgesetz und das besagt, dass alle möglichen digitalen Sachen in Städten und Kommunen digitalisiert werden müssen. Also sowas wie einen Antrag zu stellen auf Wohngeld oder einen Antrag auf Kindergeld oder Pflegegeld und so weiter. Sowas soll dann alles digital funktionieren. Und im Zuge dessen haben Städte natürlich einen Riesenberg Arbeit vor sich. Was wir machen können mit unserer Plattform, ist, wir können die iFramen in die Webseite der Stadt Wiesbaden zum Beispiel in verschiedenen Modulen. Und dann haben die alle Pflegeanbieter von Wiesbaden schon mal digitalisiert auf ihrer Webseite. Man kann die kontaktieren, man hat eine Verfügbarkeitsampel mit dabei. Mhm. In einem anderen Modul haben sie dann ein Informationsportal. Das können sie natürlich genauso nutzen. Also wir haben da ganz viel digitalisiert dann für die Städte. Und die können im Hintergrund Statistiken ziehen.
Also quasi die Ertragsquelle wäre dann als Dienstleister für Online-Zugang, Gesetz, Abarbeiten im Bereich Pflege.
Genau, genau.
Ja, also wir unterscheiden ja hier immer, also für uns ist das Geschäftsmodell, das Zusammenspiel, die Komposition aus 11 verschiedenen Feldern. Mhm. Und ich glaube, ihr seid eher auf der Suche nach einem Ertragsmodell, als nach einem Geschäftsmodell. Aber ich weiß, dass es unterschiedlich definiert wird und in den Medien auch schön durcheinander geht.
Ich würde sagen,
ich fühle mich immer ganz wohl damit.
Denn unterschiedlich? Also was ist bei euch der Unterschied zwischen einem Geschäfts- und einem Ertragsmodell?
Genau, also ein Geschäftsmodell ist eigentlich, fängt an mit dem Nutzenversprechen, welches Problem willst du lösen, über die Geschäftsstruktur, wie aufwendig ist es, dieses Angebot, was nimmst du überhaupt als Angebot, wie aufwendig ist die Produktion, da kannst du dann überall dich für verschiedene Wege entscheiden, bis hin zu den Werten. Für uns ist der Wert bei Osterwalder nicht, aber für uns sind deine Werte und dein Team Spirit ist ein ganz wichtiger Punkt vom Geschäftsmodell.
Okay, verstehe.
Und dann, wo es darum geht, wie verdiene ich jetzt schlussendlich Geld, also über ein Abo-Modell, ich verschenke Drucker und verkaufe die Tinte und so all das, was man so üblicherweise jetzt als BWLer lernt, das sind für uns Ertragsmodelle. Das ist ein Unterpunkt des Geschäftsmodells.
Ja, dann.
Und natürlich sollte das alles zusammenpassen, ne? Wenn man als Wert hat, wie du, nur gemeinnützige Gesellschafter und kein hochkaufender Anbieter, dann geht das natürlich in das Ertragsmodell über, weil da kann man jetzt nicht hochkaufen, verkaufen.
Richtig, richtig. Das so, ist tatsächlich ein Punkt auch, warum die Stadt Wiesbaden das zum Beispiel jetzt mit uns gemacht hat und umgesetzt hat, weil die natürlich keine Plattform auf die Seite der Stadt Wiesbaden einframen können, die nicht unabhängig ist oder
genau,
die jetzt die Pflegeanbieter nochmal finanziell ausquetscht, sondern die müssen da ja schon alle irgendwie auch in einem, zumindest einem kostenfreien Basisprofil mit partizipieren können. Und an der Stelle hilft es dann schon, dass wir sagen können, also unsere Gesellschafter sind alle mittelbar oder unmittelbar gemeinnützig. Das ist nicht exit-orientiert.
Ja.
Wir haben da was anderes.
Genau, also ein total tolles Beispiel, dass ein Geschäftsmodell, also dass die Felder miteinander atmen und dass es nicht geht, auf der rechten Seite XY zu versprechen, auf der linken Seite aber das anders umzusetzen. Ne? Also man muss die Kraft des Ertragsmodells zieht ihr jetzt daraus, auf eine Art aus euren Werten, aus euren Schlüsselpartnern. Ja. Und das ist irgendwie, weswegen diese 11 Felder das auch Sinn macht, die auszufüllen, sie vor sich an die Wand zu hängen und das Hirn immer zu fragen, das Feld, wie könnte das denn in dem anderen Feld zusammen agieren? Und das, finde ich, ist ein tolles Beispiel. Aber jetzt Check24 für Rollstühle, da nimmt ihr doch Geld für, oder nicht?
Ja, genau. Also das ist auch, ich glaube, das ist eins am leichtesten zu erklären. Das Ertragsmodell dahinter funktioniert sehr ähnlich wie bei Check24. Wir nehmen Provision oder Cost per Click oder Cost per Order von den Anbietern, die dort auf dem Vergleichsportal mit angezeigt werden.
Okay, also das heißt, ihr könnt das, was im Startup-Bereich bei Plattformen üblich ist, teilweise nutzen. Ihr wollt nur kein Hochkaufen. Richtig. Ihr könnt aber auch Sachen nutzen, die anderen nicht machen können, weil ihr eure Schlüsselpartner gemeinnützig sind und weil eure Werte auf eine Art auch gemeinnützig sind. Ja, genau. Sehr schön.
Also an der Stelle ganz klassische Affiliate-Einnahmen, zum Teil auch provisionsbasiert, wo wir es absichtlich nicht provisionsbasiert haben möchten, weil wir gesagt haben, an der Stelle ist es Kopfgeld und je nachdem, wie man das Gesetz liest, sogar illegal, ist im Bereich der Vermittlung der Pflegeangebote tatsächlich. Also wenn es darum geht, Opa Walter in ein Pflegeheim zu bringen, dafür nehmen wir keine Transaktionsgebühr, sondern das Pflegeheim oder die Einrichtung, die bei uns auf der Seite ein Profil erstellt hat, kann das, wie gesagt, entweder in einem kostenfreien Basisprofil machen, können die meinetwegen auch für immer so lassen. Gerade für kleinere ist das ja auch sinnvoll. Oder wenn sie richtig Spaß dabei haben wollen, dann können sie auch Premium kaufen, also ein bisschen wie bei LinkedIn oder so auch. Und damit können Sie dann Statistiken rausziehen. Sie können Ihr Belegmanagement darüber komplett online abbilden. Sie können 360-Grad-Videos mit allen spielen, solche Sachen alle. Und genau, ist dann eine Abo-Lizenz einfach.
Okay, Cornelia, das waren die 11 Felder. Super. Jetzt sag nochmal, wo du so viel richtig machst, gibt es denn irgendwas, wo du noch...
Wo wir noch Herausforderungen haben?
Wo ich was für dich tun kann. Auf jeden Fall. Wo ich was für dich tun kann, wo unsere Community was für dich tun kann. Was sind deine Herausforderungen? Erzähl mal die... Was sind die drei Herausforderungen 2021, die dir am wichtigsten sind?
Die drei größten Herausforderungen. Also eins ist tatsächlich der letzte Punkt, über den wir jetzt auch gesprochen haben, das Ertragsmodell. Gibt es noch irgendwelche Modelle, die wir, also wo wir vielleicht einfach noch betriebsblind sind und das noch nicht gesehen haben, dass es nur als Beispiel für Krankenkassen auch total interessant sein könnte? Das ist so eine Frage, die ich natürlich immer im Kopf habe und die immer dreht, was könnte es noch geben, für wen haben wir einen Wert geschaffen und wissen es noch nicht. Und ein zweiter Punkt wäre vielleicht eine Frage eher Richtung End-User, weil wir merken, unsere Plattform wird total gut frequentiert genutzt und da wird auch viel drauf rumgeklickt, aber die Anfragen direkt an die Pflegeeinrichtungen, die könnten noch ein bisschen höher sein. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was muss so eine Plattform eigentlich bieten, damit ich eine Anfrage direkt über die Plattform stelle und nicht nur darauf vergleiche und dann doch auf die Seite der Caritas gehe und die dort anrufe? Also was müsste da noch vielleicht mit drin sein?
Ja. Mhm. Ja. Das nenne ich mal zwei Challenges. Also ich glaube, die erste, da gefällt mir total deine Formulierung, für wen haben wir einen Wert geschaffen oder sind dabei, einen Wert zu schaffen? Mhm. Und da sage ich jetzt mal, das kann man am allerbesten lernen, wenn man natürlich mit den Leuten, mit Stakeholdern spricht. Weil die sehen alle was ganz anderes in der Plattform.
Ja. Ja.
Und ich glaube, am Ende ist das, ich habe gerade einen Podcast aufgenommen mit Martin Strauß, ein wunderbarer Vertriebler, von dem ich vor 19 Jahren auch Vertrieb gelernt habe. Mhm. Und der sagt immer, Vertrieb sind Gespräche auf Augenhöhe. Mhm. Und der sagt, der hat mir vor 19 Jahren beigebracht und bringt es immer noch Startups und Mittelständlern bei, das auch genauso zu formulieren.
Mhm. Ja.
Im Vertriebsgespräch, relativ am Anfang. Mhm. Ich möchte mit Ihnen prüfen, ob wir für Sie Wert schaffen können.
Ja.
Und ich finde eigentlich, wenn du das als Überschrift, wenn du diese Formulierung nimmst, und jetzt große Stakeholder, die die Pflege hat, durchgehst und dann vielleicht versuchst rauszufinden, wer sind denn da innovative Querdenker oder, ne, also dass man jetzt nicht mit denen, wir haben es immer so gemacht und wir wollen es immer so weitermachen, anfängt, sondern guckt, wo sind interessante Leute und dann, glaube ich, ist das tatsächlich ein harter, aber spannender, toller Job, den, glaube ich, auch du am besten machen kannst. Mhm. Also jede Woche 3 Stunden Vertrieb machen und dir irgendwie eine CRM-Liste mit spannenden Stakeholdern und die am Ende auch mal fragen, mit wem soll ich noch sprechen, dass du nochmal dann noch weitere... Ja, und ich glaube, dann werden so Dinge wie mit dem Online-Zugangsgesetz, die werden dann passieren. Mhm. Und auf die wären wir beide jetzt hier nicht gekommen. Ja. Ne, obwohl ich sogar mich in das Thema neulich mal eingearbeitet habe und gesehen habe, wie das Bundeswirtschaftsministerium in der Pressemitteilung, ich glaube, 80 Millionen in die Stadt Hamburg gibt, damit sie irgendwelche Services in einem bestimmten Bereich irgendwie entwickelt. Und die geben das dann an eine IT-Firma und so. 80 Millionen.
Krass, ne? Ja.
Mich würde das jetzt nicht wundern, wenn irgendein IT-Dienstleister in Deutschland das auf dem Tisch hat, dass er jetzt für, das ist ja föderal verteilt, das Online-Zugangsgesetz. Also man müsste jetzt mal rausfinden, welches Bundesland hat die wunderbare Aufgabe, Pflege zu pilotieren. Okay. Und da jetzt gucken, welcher IT-Dienstleister hat das auf dem Tisch. Und dann hätte man jetzt schon mal ein paar Gesprächspartner. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Und in der Pflege haben so viele Leute haben ein Problem damit und haben das auf dem Schreibtisch. Und wenn du es schaffst, die zu finden, die auf ihrem Schreibtisch das Problem haben und die gleichzeitig MAN sind, also die Mittel haben dafür, die Autorität haben, einen Auftrag zu vergeben und die Notwendigkeit sehen.
Ja.
Leider das Seltenste. M-A-N, ja. M-A findet man viele, aber den N, der an dem scheitert. Und deswegen muss man im Gespräch sehen, dass man in der 20. Minute checkt, ob jemand das Gefühl hat, dass sich irgendwas ändern muss. Und wenn nicht, dann schön zeitsparend abhauen. Ja.
Aber das ist doch ein super Tipp für die Methode dahinter, zu gucken, wie man dann reinkommen kann. Ja.
Und hör dir mal den Ideen-Couch mit Martin Strauß an. Das ist, ich glaube, also der hat wirklich in 40 Minuten so toll das gepackt, was ich in vielen Jahren bei ihm gelernt habe. Und dann freu dich drauf auf die 3 Stunden pro Woche, wo du mit tollen Menschen auf Augenhöhe Gespräche führen kannst. Wie können wir einander Wert schaffen?
Ja.
Und zweitens, Conversion. Tja, so, du hättest mich jetzt auch fragen können, wie komme ich in den Himmel? Ne? Ist ähnlich komplex und schwierig. Und sagen wir mal so, also da müssten wir jetzt wirklich rein, da müsstest du mir jetzt die Zahlen zeigen, da würde ich meine Zahlen zeigen, wenn wir gucken irgendwie, und dann würde man über AB-Tests und sowas alles reden, das kennst du alles besser als ich. Ich glaube, vieles braucht einfach Zeit. Es ist einfach so, dass Menschen irgendwie Vertrauen fassen müssen, mehrmals da drauf gucken, rumsuchen und so. Und dann könnte man vielleicht an der Stelle mal überlegen, gibt es irgendwas, was man digital denen bieten kann, was sie nicht kriegen, wenn sie irgendwo anrufen, was sie nicht kriegen, wenn sie eine E-Mail schicken und so. Mhm. Also gibt es irgendwas, also beim Paket bestellen bei Amazon ist dann irgendwie dieses komische Paketverfolgung. Ihr Paket ist jetzt im Lastwagen, Ihr Lastwagen ist jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Also ich finde das nicht so toll, aber das ist zumindest mal so was Anfassbares. Was könnte es hier sein? Ja. Das wäre vielleicht mal ein Workshop-Thema.
Das ist ein total spannendes Beispiel, was du da gerade auch genannt hast, weil wenn ich auf Amazon bin, bestelle ich ja wahrscheinlich nicht deshalb dort meine Kamera, weil ich das Paket verfolgen kann. Zumindest beim allerersten Mal bestellen nicht, weil da weiß ich das noch gar nicht. So groß wirbt Amazon ja nicht damit, dass du da das Paket verfolgen kannst. Das ist ja nicht der Werbejingle von Amazon. Mhm. Und so ähnlich haben wir es gerade auch bei uns. Man kann zum Beispiel, wenn man diese digitale Beratung durchgespielt hat bei uns, kann man auch das Beratungsprotokoll nachher mitschicken an das Pflegeheim Sonnenhof zum Beispiel. Aber das ist bei uns auch noch nicht so.
Das ist ein gutes Beispiel, das ist ein total gutes Beispiel. Ne? Also in Finanzdienstleistungen habe ich immer noch die Vision, dass man eine Beratungsplattform baut, wo die Leute komplett neutral, anbieterunabhängig, wo sie die Auftragsklärung machen, was ihnen wirklich wichtig ist, und dass dieses Beratungsprotokoll dann mitgeschickt wird, wenn dann die Leute denen was verkaufen wollen und die es dann nachher auch unterschreiben müssen. Ja.
Ja.
Das haben wir hier umgesetzt.
Ja, das ist cool. Ja.
Und quasi, also, wenn du das jetzt da nachdem es 100 oder 1000 von den Dingern gibt, anfängst zu standardisieren und dann auch guckst, was kann man denn als Wertversprechen da machen, dann da bist du auf einer ganz heißen Spur.
Ja, ist auf jeden Fall, bleibt noch spannend an der Stelle.
Super, Cornelia. Also, ich freue mich auf jeden Fall irgendwie in 1-2 Jahren, dass wir hier wieder telefonieren und gucken, was von den Herausforderungen du wie gelöst hast. Ich habe das doofe Gefühl, dass ich mehr von dir lernen kann als du von mir. Aber macht nichts. War super.
Ich glaube,
herzlichen
das
Dank.
Geht auf jeden Fall in beide Richtungen. Das würde ich so noch nicht unterschreiben.
Das ist auf jeden Fall höflich, dass du das sagst. Dankeschön, Cornelia.
Vielen lieben Dank dir. Danke fürs Durchführen und Sortieren im Canvas. Dankeschön.
Gerne, gerne.
Ideencouch. Der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion: Mira Hische. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.